NDR Info.
Zeitzeichen. Stichtag heute.
29. August 1912. Der Geburtstag des Malers Emil Schumacher.
Auf der Staffelei steht eine weiße Leinwand.
Und davor läuft ein sportlicher Mann hin und her. Mal tritt er ganz nah an die Staffelei heran, dann bewegt er sich ein Stück weg. Er trägt Turnschuhe und eine Art Blaumann, ein Bildarbeiter.
Der Beginn eines Bildes ist immer der Zustand, in dem ich mich persönlich befinde. Eine gewisse Wärme, eine Lust auf Tätigkeit, eine Lust auf Farbe, auf Tun, auf Machen ist vorhanden und so beginnt auch das Bild.
Und so landet der erste Farbfleck auf der weißen Leinwand, rot und saftig, mit einem Spachtel.
Wenn ich zum Beispiel mein Bild beginne, beginne ich in völliger Freiheit, setze einen Flecken hin, ist völlig frei, nicht? Das kann ich irgendwie tun, ohne dass ich jetzt auf den zweiten Flecken, den ich da hinsetze, zu achten brauche. Und der dritte, den ich dann mache, der bindet mich schon.
Emil Schumachers Bilder sind Farblandschaften. Sie haben Tiefe, Risse, Löcher, kleine Gebirge aus Pigmenten. Und was sich da alles findet? Metallstücke, Kartoffelkraut, Stofffetzen, Steine. Es gibt im Werk Motive, die immer wiederkehren. Bögen, Pferde, Vögel, Räder. Die Kunst Schumachers ist weder abstrakt noch gegenständlich. Sie liegt dazwischen. Das Lexikon bezeichnet ihn als Künstler des Informell.
Das ist das, was Schumacher auch den Durchbruch beschert. Das ist das erste Etikett, mit dem er dann eben auch wahrgenommen wird und was sich bis heute hält. Tatsächlich dauert diese Phase informelle Malerei 2-3 Jahre und dann werden die Bilder schon anders.
Der Maler selbst hat sich mit diesem Etikett nie so recht anfreunden können.
Also informelle Malerei, diese Bezeichnung stimmt nicht ganz, denn eine Malerei ohne Form gibt es nicht.
Ich würde sagen, dass Schumacher ganz unbedingt als abstrakter Expressionist wahrzunehmen ist. Schumacher fängt Ende der 50er Jahre schon an, auf dem Großformat zu arbeiten, genauso expressiv, genauso auch in einem großen Gestus all over, die sich vergleichen lassen mit dem amerikanischen Geschehen. Die Amerikaner kommen vielleicht auf einem anderen Weg dorthin, aber Schumacher macht im Grunde etwas sehr Verwandtes.
Ruven Lotz, Kunsthistoriker und wissenschaftlicher Leiter des Emil Schumacher Museums in Hagen. Der Mann im blauen Overall arbeitet mit vollem Körpereinsatz. Er ist keiner, der mit dem Pinsel gesittet in der Farbe herumrührt. Schumacher scheint beim Malen und Zeichnen zu tanzen.
Die Linie ist ein wesentlicher Bestandteil meiner Malerei. Ich zeichne sie nicht aus dem Handgelenk heraus, unbeteiligt, sondern es ist eine rhythmische Bewegung, die vom ganzen Körper ausgeht und über das ganze Bild sich erstreckt, mit Hindernissen unterwegs, mit schnellen Passagen, dann mit zögernden und so weiter.
Er wuchtet die Farbe auf die Leinwände oder Holzplatten. Das Malen ist für ihn Grundnahrungsmittel, es gehört zum Leben. Man spürt förmlich, wie es in Emil Schumacher arbeitet. Die leere Leinwand ist Gegner und Freund zugleich.
Ich sehe das Bild immer als ein wildes Tier an, das man zähmen muss. Das habe ich zwar immer so empfunden. Man muss es herausfordern, durch irgendwelche Gesten, auch durch irgendwelche Attacken. Und so ist es ein Wechselspiel zwischen Frage und Antwort.
Wenn er im Atelier war und malte, bei der Arbeit war, war er ein richtiger Berserker. Er ging teilweise auch mit dem Hammer auf die Bilder los.
Das kann Ulrich Schumacher, der einzige Sohn des Künstlers, als Junge oft beobachten. Denn im Hause Schumacher liegen Atelier und Wohnzimmer direkt nebeneinander.
Man spürt all den Bildern an, dass da ein harter Entstehungsprozess dahinter liegt. Die ganze Vitalität, die ihn ausmachte, mit in die Bilder auch übertragen. Und das ist auch die Kraft dieser Bilder.
Ulrich Schumacher leitet die Stiftung für das Werk seines Vaters in Hagen. Die Stadt und ihre Landschaft waren für den Künstler Zeit seines Lebens Fixpunkt und Energiequelle.
Er ist täglich zu Spaziergängen hier in die Umgebung von Hagen gegangen und hat also da Inspirationen und Anregungen empfunden, dass er zum Beispiel von Spaziergängen verkohltes Holz mitgenommen hat oder Schieferplatten oder aber einfache Felssteine, die auf dem Weg lagen, die er dann zu neuen Collagen in Bildern integriert hat. Der musste auch immer diese Spaziergänge unternehmen, um weiter Anregungen für seine Malerei zu bekommen.
Im Haus der Urgroßeltern in der Bleichstraße in Hagen wird Emil Schumacher am 29. August 1912 vor 100 Jahren geboren. Der Vater ist Schlosser, die Mutter Hausfrau, ein bodenständiges Elternhaus. Die Impressionisten kennt der junge Emil nur von Zigarettenbildchen. Er träumt von der Malerei und geht an die Dortmunder Kunstgewerbeschule. Nach dem Abschluss muss er bis 1945 als technischer Zeichner in einem Hagener Rüstungsbetrieb arbeiten, dienstverpflichtet. Erst nach dem Krieg beginnt sein eigentliches Leben als Künstler. Da ist er schon Mitte 30.
1945, direkt mit Ende des Krieges, kündigt er seinen Job und fängt dann neu an. Und in dieser Zeit startet Schumacher wieder auf der Basis der expressionistischen Vorgänger und arbeitet dann ganz langsam in Richtung abstrahierender Kunst.
Noch malt er figürlich. Seine Kunst ist geprägt von den Expressionisten. Schumacher orientiert sich vor allem an Christian Rohlfs, den der Kunstmäzen Karl Ernst Osthaus nach Hagen holte. Überhaupt ist Hagen zu Beginn des 20. Jahrhunderts eine Art Hotspot für moderne Kunst, dank der hochkarätigen Sammlung von Karl Ernst Osthaus. Als Kind bekommt Emil Schumacher dieses kunstoffene Klima der Stadt mit. Als er 1947 mit Gustav Deppe und Thomas Grochowiak die Künstlergruppe Junger Westen gründet, ist seine Heimat vornehmlich eine von Industrie geprägte Ruhrgebietsstadt.
Die Künstlergruppe Junger Westen ist damals bemüht, dem Bauhaus ein bisschen zu folgen und auch die Ideen des Bauhauses wiederzubeleben und als Künstlergruppe im Ruhrgebiet gerade auch auf zum Beispiel die Industrie der Umgebung einzugehen. Für Schumacher ist das problematisch insofern, als er sich eben einem Manifest oder einer festgelegten Regel gar nicht unterwerfen möchte.
Und so verlässt Emil Schumacher schon nach kurzer Zeit die Gruppe.
Ich bin ja immer von Grund auf Maler gewesen und ich habe immer die Welt als Maler gesehen, durch Farben und Formen. Ich habe nie ein Programm gehabt. Ich habe mich immer eingestellt auf das, was plötzlich auf mich zukam. Die Spontanität ist eines meiner Stärken und ich ergreife die Dinge, die mir zufallen.
Vorgefundene Gegenstände oder Landschaften werden mehr und mehr reduziert. Schumacher lässt Details weg und nähert sich so der Abstraktion.
Und dann gibt es einen Moment, das ist kurz nach 1950, in dem ihm dieser Schritt gelingt. Und er braucht in dem Moment dann kein anlassgebendes Motiv mehr, seine abstrahierenden Bilder zu malen, sondern er macht sich frei vom Gegenstand und schafft es dann, abstrakt zu arbeiten.
Veränderung liegt in der Luft, auch in der Kunst. Die Tatschisten in Frankreich, die Actionpainter in Amerika, die sogenannten informellen Maler in Deutschland. Künstler wie Karl Otto Goetz oder Bernhard Schulze. Sie alle lösen sich vom Gegenstand, konzentrieren sich auf Farbe als Material. Besonders der Amerikaner Jackson Pollock wird zum Inbegriff dieser neuen Bewegung.
Emil Schumacher wird Jackson Pollock gekannt haben. Jackson Pollocks Bilder sind publiziert worden und auch in Deutschland gezeigt worden. Es wurde sicherlich darüber geredet, was dieser Künstler dort tut.
Emil Schumacher nimmt all diese Umbrüche in der Kunst wahr und entwickelt seinen eigenen Stil. Der internationale Erfolg kommt 1957. Der New Yorker Galerist Samuel Coates lädt Schumacher zu einer Gruppenausstellung in die USA ein und nimmt ihn unter Vertrag.
Es war ein bedeutender Schritt, nicht zuletzt, weil Emil Schumacher der erste Maler aus Deutschland war, der nach dem Krieg von einem New Yorker US-amerikanischen Kunsthändler unter Vertrag genommen wurde.
Ruven Lotz vom Emil Schumacher Museum.
Es ist tatsächlich auch so, dass unter Vertrag stehen bei einem Galeristen damals noch gar nicht so üblich war in Deutschland.
Jetzt nimmt Schumachers Karriere rasant Fahrt auf. Er wird zur Biennale in Venedig eingeladen und ist 1964 auf der Documenta in Kassel mit drei großen Arbeiten vertreten. Er bekommt Lehraufträge an den Kunstakademien in Karlsruhe, Hamburg und Minneapolis. Die Welt lockt, doch die Provinz bleibt sein Fixpunkt. Er sei der Erde nun mal näher als den Sternen, hat Emil Schumacher über sich selbst gesagt.
Provinz ist auch überall. Können Sie in den großen Metropolen genauso gut feststellen, dass da Provinz auch ist, in den kleinen Quartiers. Nicht? Das Schöpferische, das kann sich überall entzünden und entfalten. Das braucht nicht in den Kunstzentren passieren.
Tagen war für ihn der Bezugspunkt, den er brauchte, um ungestört arbeiten zu können.
Ulrich Schumacher, der Sohn des Künstlers.
Also eine Metropole wie Paris, das wäre nicht das Richtige für ihn gewesen. Er brauchte die Ruhe und die Abgeschiedenheit, um sich voll auf sein Werk konzentrieren zu können. Und er hat auch immer den Trubel gemieden. Er war kein Bohemien-Künstler, der nun immer in irgendwelchen Gesellschaften zu Hause gewesen wäre.
Die archaische Kraft seiner Arbeiten macht den Mann aus Hagen weltweit bekannt. Zerstörung und Aggression sind genauso Teil seiner Kunst wie brüchiges und zartes Farbgewebe. Schrundige, poröse Landschaften, wild und verletzlich zugleich.
Ich hasse das Glatte. Ich hasse das Elegante. Ich hasse all diese Dinge, die nur Oberfläche sind. Ich möchte in die Tiefe gehen.
Vor allem in den 50er und 60er Jahren stehen seine Bilder für die junge Bundesrepublik. Seine Arbeiten hängen im Düsseldorfer Landtag und im Berliner Reichstag. Emil Schumacher gehört zu den wichtigsten deutschen Nachkriegskünstlern.
Man könnte ihn mehr oder weniger doch als einen Künstler bezeichnen, der seinen eigenen Personalstil entwickelt hat, unabhängig von irgendwelchen Moden, unabhängig von irgendwelchen Stilen. Natürlich hat der abstrakte Expressionismus auf ihn Auswirkungen gehabt. Er fühlte sich also dieser Malerei natürlich zugehörig, aber er hat im Laufe der Jahre dann doch einen eigenen Stil entwickelt.
Dieser eigene Stil bringt keine Kopfgeburten hervor, sondern vitale Bilder. Es gibt kein wohldosiertes Entweder-Oder. Man spürt die Spontaneität Schumachers.
Und das ist das Kriterium auch für den Künstler, dass er ein Stück aus seiner Kindheit herübergerettet hat, in das Alter, dass er noch immer Kind geblieben ist und Freude daran hat, etwas darzustellen, etwas auszudrücken.
Den gekauften Farben aus der Tube traut Emil Schumacher nicht. Zu fein, zu körperlos. Er mischt selbst, rührt Sand, Ruß und andere Bindemittel in die Farbe. Diese dickflüssige, zähe Masse braucht er, um seine inneren Bilder auf die Leinwand zu bringen. Man sieht diesen Bildern an, dass Emil Schumacher mit ihnen gerungen hat.
Ich habe vieles zerstört, nicht? Vieles zerstört, weil ich glaube auch, man soll Bilder, mit denen man nicht zufrieden ist, die einem nicht das sagen, was man gerne ausdrücken möchte, die sollte man nicht existieren lassen, man muss sie zerstören. So ist eigentlich das Bild immer ein Neuanfang. Und den Neuanfang, den muss man immer riskieren.
Die weiße Leinwand in Emil Schumachers Atelier hat sich verändert. Rote und schwarze Farbe schlängelt sich in dicken Schlieren über das Holz und ist so massig aufgetragen, dass sie greifbar wird. Figürliches ist auf den ersten Blick nicht zu erkennen. Obwohl, die schwarzen Linien in der Mitte, könnte das nicht ein Wesen sein, das mit schnellen Schritten davonläuft und dabei einer anderen Figur die Arme entgegenstreckt? Pina Tubo aus dem Jahr 1992. Ein Bild wie eine Explosion, aggressiv und gefährlich schön. Ein Bild, mit dem Emil Schumacher, der 1999 starb, seinen Frieden machen musste.
Ich sage immer, fertig gemalte Bilder sind schreckliche Bilder. Und ich möchte, dass wenn ich mein letztes Bild male, dass ich sagen kann, naja, es ist ganz gut.
Im Zeitzeichen erinnerte Anke Rebbert an Emil Schumacher, der heute vor 100 Jahren geboren wurde. Redaktion Hildegard Schulte.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.